dass ihr jetzt Leute hier aussendet, da legt Gott mit Sicherheit großen Segen drauf. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Weil das haben wir nämlich auch in Bielefeld erlebt. Gut, Gott hat ganz viel Humor. Bevor ich jetzt mit der Predigt anfange, die letzte Geschichte, die Katharina noch vergessen hat, ist, wir haben jetzt vor unserer Kirche, die ist ja etwas größer geworden, die Räume, wir haben jetzt mehr Leute außerhalb der Kirche als in der Kirche, wir haben ungefähr 50 Leute, die wir besuchen müssen. Unsere Stadt hat 110 mal 100 Kilometer. Wir fahren ungefähr 3000 Kilometer im Monat, besuchen die Leute, weil sie trauen sich nicht mehr so in Gottesdienst. Warum? Ein Polizeiwagen steht vor der Kirche, ein Polizeiwagen steht hinter der Kirche, zwei Polizisten sitzen im Gottesdienst. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Türken da Angst haben. Aber Gottes Humor ist so groß, dass sich der erste Polizist bekehrt hat und drei haben die Bibel mitgenommen. Gut. Ihr habt ja nur ein bisschen Fernsehen gesehen und ihr könnt euch ja vorstellen, Türkei könnte ja relativ gefährliches Land im Moment sein. Für alle möglichen Nationen, auch für uns Christen. Da habe ich Ralf ja getroffen, im April auch hier. Und da sind wir sehr spät mit dem Flieger, da bin ich sehr spät mit dem Flugzeug dann reingekommen. Ich bin dann in Düsseldorf gelandet. Ich habe dann in Bielefeld bei meiner Mutter dann gewohnt gehabt. Das war alles stockdunkel. Und da war eine riesengroße Baustelle. Dadurch waren viele Laternen ausgefallen. Da lagen so komisch, ich kenne das aus der Türkei gar nicht, das sind so große viereckige Steine, die lagen da rum. Ich musste aus dem Bus aussteigen, über so Sandhaufen drüber klettern. Die ganzen Laternen waren ausgefallen. Es war nur eine Laterne noch an. Das war so richtig so eine alte Laterne. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt oder euch vorstellen könnt. So verschnörkelt, so ein bisschen blau. Die leuchtete so ein bisschen dunkel. Und dann bin ich dann um die Ecke gegangen, weil ich konnte nicht so zu meiner Mutter hingehen, wie es üblich war. Die ist noch gar nicht so lange dahin gezogen. Da habe ich dann gesehen, ein Tor, was ich vorher auch noch nie so bewusst mitgekriegt habe. So ein richtig großes, rundes Stahltor mit so einem alten Messingknopf davor, rechts und links so kaputte Mauern davon. Daneben war so ein verkrüppelter Baum. Ich kenne ich aus der Türkei auch nicht so, wir haben nicht viele Bäume. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich jetzt da rumgehen. Und auf einmal kommt so ein riesengroßer Hund. So richtig, so ein breiter Kopf kommt da um die Ecke. Rechts keine Leute. Links keine Leute, alles dunkel, nur dieser verkrüppelte Baum war da. Da bin ich oben auf den Baum drauf geklettert und habe gedacht, oh, jetzt muss ich aber jemanden haben, der mich da rausholt. Und damit möchte ich die Geschichte auch beenden, weil sie ist leider nicht wahr. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe bei einigen mitgekriegt, sie haben so ein bisschen geguckt, haben so mitgemacht und so auch Gedanken so gehabt. Ihr habt alle Erfahrungen. Jeder hat mal irgendwelche Schwierigkeiten oder keine Schwierigkeiten mit bestimmten Hundetypen gehabt. Ihr habt ein Bild vor Augen gehabt, wie der Hund aussieht. Ihr habt ein Bild vor Augen gehabt, wie die Straße aussehen könnte, vielleicht. Ihr habt ein Bild vielleicht vor Augen gehabt, wie diese Laterne aussehen könnte, wie das Tor aussehen könnte. Und das ist das, was wir nämlich lernen müssen. Gerade wir Deutsche mussten das ganz viel lernen, wo wir in der Türkei reingegangen sind. Alles nicht aus unserer Erfahrung her zu bewerten. Weil wir Deutsche haben das Problem und versuchen alles mit unserem Verstand zu bewerten. Alles, was stattfindet im Moment auch in der Türkei. Und unser Verstand ist da sehr hinderlich. Denn die Bibel, die wir hier in der Hand haben, die wurde geschrieben in dem Kontext von Israel, Libanon, Syrien, Türkei, aus dem ganzen Nahen Osten. Wir kriegen jetzt ein Flüchtlingscamp hier hin. Ich habe viel mit Flüchtlingen auch zu tun gehabt. Und das ist sehr, sehr interessant. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt die Bibel, geht zu Leuten aus diesem Kulturkreis, denn Gott hat euch ganz viele jetzt hier hingeschickt, und geht nicht mit Antworten dahin, weil wir Christen haben ein großes Problem. Wir geben Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Gebt denen die Möglichkeit, hier, guck mal, dieses Buch ist in deiner Kultur geschrieben. Was verstehst du von dieser Geschichte? Ich verspreche euch, ihr werdet Sachen erleben. In der Bibel werdet ihr Sachen erleben, werdet ihr sehen, was euch vorher noch gar nicht bewusst geworden ist. Und ihr seid sehr viel mit den Leuten im Gespräch. Sie lesen die Bibel. Hey, das ist in meinem Kulturkreis geschrieben. Und ich habe da ganz, ganz spannende Sachen schon erlebt. Und da musste ich als Deutscher ran, da meine Erfahrung abgeben. An Gott abgeben und einfach lernen. Wir gehen zu den Moslems bei uns hin und sagen, hey, Ephesus, Türkei, Der Brief an die Kolosser ist in der Türkei. Der Brief an die Galater ist in der Türkei. Die Bibel ist hier geschrieben worden. Was verstehst du von dieser Geschichte? Und ich verspreche euch, sie sehen einen ganz anderen Hund als ihr. So, ich hoffe, das funktioniert. Jetzt kommt noch der Text dazu. Ist das an? Ja, das ist heute, worüber ich gerne reden möchte. Das geht mir das ganze Jahr schon nach. Und ich versuche, das auch in der Türkei reinzubringen. Und wir versuchen auch, die Türken immer mehr und mehr zu ermutigen. Das ist interessant. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und da will ich nur über ein einziges Wort drüber was erzählen. Das Wort so. Ich denke mal, wenn ihr den Text liest, wäre jeder drauf gekommen, über das Wort so mal ein bisschen so eine kleine Exegese zu machen. Gehe ich fest von aus. Da steht dieses Wort so nochmal drin in dem griechischen Text, kaphos. Was bedeutet das? Dieses Wort kaphos, man nennt es auch schön, hochtrabend, ist eine theologische Analogie, also ein theologischer Vergleich. Dieses Wort so hat nicht einfach nur diese Bedeutung von dem Wort so. Dieses Kastos bedeutet genau so. Genau so, gleichermaßen. Wenn man dann den Text liest, genau so, ganz genau so, wie der Vater mich gesandt hat. Genau so sende ich euch. Da müsst ihr einfach nur wissen, Johannes 19, Jesus wurde gekreuzigt und wieder auferstanden gewesen. Und das war nicht der Sendungsbefehl. Das war davor, Jesus war wieder auferstanden. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, genau so, wie der Vater mich gesendet hat, ganz genau so sende ich euch. Jetzt haben wir ein großes Problem. Wenn wir jetzt genauso sein sollen wie Jesus, das ist sehr schwierig, weil er hat einen höheren Standard, als wir den überhaupt ergreifen, erfassen können. Wenn ich mir das überlege, boah, genau so wie Jesus sein soll, genau so soll ich auch sein, oh, das ist aber schwierig. Es bedeutet nichts anderes wie, wir sollen mehr von Jesus lernen, wir sollen Jesus dichter an Jesus rankommen. Wir sollen uns auf Jesus Schoß setzen, wir sollen mit ihm eine lebendige Beziehung aufbauen und nicht einfach irgendwie machen, tun, arbeiten. Ich hatte mal, es war kurz nachdem ich Christ wurde, an meinem Arbeitsplatz einen Zettel dran gehangen. Da wusste ich gar nicht genau, was ich da dran gehangen habe. Heute weiß ich es mehr. Operative Hektik ersetzt geistliche Windstille. Und genauso hatte ich damals auch gelebt. Ich habe als Betriebsleiter gearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo nicht mehr weiter wusste, dann wurde ich ganz, ganz hektisch, habe ganz viel gemacht, habe ganz viel zu tun gehabt. Und das möchte Jesus nicht. Das hat Jesus nie zu uns gesagt, dass wir das machen sollen. Denn wie hat Jesus gelebt? Was hat Jesus seinen Jüngern beigebracht? Beziehungshindernisse abzubauen. Das sollten die Jünger. Er lehrte sie, einander zu vergeben, den Frieden zu suchen und einander zu lieben. Jetzt leben wir in der Türkei. Gnade, Vergebung sind da Fremdwörter. Die Türken können das nicht. Sie vergeben einander nicht. Sie können nicht in der Gnade leben. Und wenn sie da Schwierigkeiten mit einem Nachbarn haben, dann haben sie ein gewisses Strafmaß im Kopf. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie lange soll ich ihn jetzt bestrafen? Wenn die einem auf der Straße entgegenkommen, wechseln sie die Straßenseite. Geht es nicht, und jeder Türke hat hier sowas in der Hand, auch die alten Leute haben mein Handy, dann geht man so aneinander vorbei. Dann wird man ignoriert. Für einen Monat, für drei Monate, für sechs Monate. Wir haben es erlebt, dass jemand ein Jahr nicht mit jemandem gesprochen hat. Aber sie kommen inzwischen auch zu uns und sagen, wenn wir was Ernsthaftes haben, wir haben erlebt, euch können wir vertrauen. Der dritte Punkt ist, die Jünger sollten nicht richten. Das sind sehr große Probleme in der Türkei. Und ich glaube auch für uns. Glaube ich auch, dass wir große Probleme damit haben. Zumindest wir Deutsche. Oder die, die in Deutschland groß werden. Ich habe es gehabt und ich arbeite daran. Seit 7 Jahren lerne ich eine Sache. Dem kleinen Polizisten in mir zu sterben. Wir Deutsche haben den, ne? So einen ganz, ganz kleinen Polizisten. Der kann sehr positiv sein, wenn er mit mir arbeitet, wenn er mich immer wieder auf den rechten Weg draufbringt. Er kann sehr negativ werden, wenn er größer wird. Und er wird ganz schlimm, wenn aus dem kleinen Polizisten ein Richter wird. Die Jünger sollten nicht richten, wir sollen nicht richten. Und ich erlebe das immer und immer wieder, auch bei mir. Ich arbeite so hart daran, an diesem Gericht über andere zu richten. Und jetzt leben wir in einer Warmklimakultur und da musste ich so häufig meinem kleinen Polizisten sterben. Ich möchte so ein paar Geschichten erzählen, was ich in den letzten 7 Jahren erlebt habe. Ich bin da hingekommen, BIM ist sowas wie Lidl oder Aldi. Ich bin einkaufen gegangen, habe auch Eis gekauft für unsere Kinder, bin an die Kasse gegangen, niemand war an der Kasse. Ich gucke in den Laden, niemand war im Laden. Ich als Deutscher bin nervös, ich habe mein Eis da drin, ich will da raus, ich will das ja alles schnell irgendwie erledigt kriegen. Gucke nach draußen, sitzen sie alle da, rauchen Zigarette, trinken ihren Tee und ich sage, ich muss bezahlen. Die meinte, nö. Wie, nee, ich muss bezahlen, ich habe da Eis drin. Nö, komm mal hier runter, wir trinken erstmal einen Tee. In Deutschland undenkbar, gehe in Lidl an die Kasse, die Verkäuferin, nee, ich trinke erstmal einen Tee, komm mit. Dann muss ich meinem kleinen Polizisten sterben und sagen, okay, ich lege das Eis wieder zurück, ich trinke erstmal eine Runde Tee. Eine andere Geschichte, wir haben sehr viele Freunde, Türken, die kommen dann aus Izmir vorbei, finden unser Haus so toll, wir haben immer gerne auch Gäste, wir können 11 Betten aufbauen. Sie kommen vorbei, gehen in das Haus rein, grüßen uns, gucken sich um, das Bett ist leer. Heute Nacht schlafe ich hier. Da haben wir da gestanden, oh, das ist aber schwierig. Ich bin wieder meinem kleinen Polizisten gestorben. In Deutschland können wir das überhaupt nicht vorstellen, dass fremde Leute einfach da vorbeikommen. Oder ich bin mit meinem Auto in die Großstadt Izmir reingefahren. Da ist so 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt. Ich komme an die rote Ampel. Was macht der Deutsche? Der hält an der roten Ampel an. Wie wild, vom Bürgersteig runter, ein Polizist vor mein Auto, haut mir auf der Motorhaube rum und ich so, was mag's werden? Ja, was fällt dir ein, den Verkehr hier anzuhalten? Fahr weiter. Wow. Ich dachte nur, rote Ampel dient dazu, dass Farbe ins Stadtbild kommt. Wir haben mit einem Hauskreis begonnen, bevor wir die Kirche aufgemacht haben. Haben denen gesagt, ey, dann kommt er vorbei, Hauskreis, machen wir weiter. Es waren so 10 Leute da. Ja, klar, wir kommen vorbei, das ist so toll, bei euch Hauskreis zu haben. Haben wir freitags erzählt, samstags erzählt, sonntags im Gottesdienst dann auch. Da sind wir nach Izmir gefahren. Ja, ihr kommt aber, ne, Hauskreis, wir machen das und das. Oh ja, klasse. Hauskreis war am Donnerstag. Wir haben es denen montags erzählt. Wir sind auf sie am Dienstag getroffen. Wir sind sie auf den Mittwoch getroffen. Wir haben uns dann am Donnerstag darauf vorbereitet, auf einen ganz tollen Hauskreis. Keiner kam. Am Freitag haben wir sie angerufen. Ja, warum seid ihr nicht gekommen? Ja, ihr habt ja nichts gesagt. Kann ich mir auch nicht vorstellen in Deutschland, wenn ich das jemandem sage, dann und dann treffen wir uns, die kommen. Der Türke leider nicht, ich musste meinem kleinen Polizisten sterben, ich musste neu lernen, mit der Gesellschaft, mit der Kultur anders umzugehen. Und der letzte Punkt, Regen. Regen ist was ganz Schlimmes in der Türkei. Das ist furchtbares Unwetter. Wir bringen die Kinder zur Schule, es regnet. Deutsche bringen Kinder zur Schule auch bei Regen. Dann ruft der Schulleiter an, holt mal eure Kinder ab, die sind ganz alleine hier. Ja, wieso? Ja, es regnet. Gut, okay. Dann fährt Katharina los und sie kommt nicht wieder. Ich rufe Katharina an, ja, wo bist du denn? Ja, es regnet, die stehen hier, die haben die Straße blockiert, die warten auf den Bagger. Die müssen die Straße frei baggern, dass wir weiterfahren können. Und dann bin ich mit dem Bus losgefahren, dann hält der Busfahrer mitten in der Stadt irgendwo an und sagt, es regnet, ich fahre nicht weiter. Ich bin so häufig meinem kleinen Polizisten in mir gestorben. Der wächst inzwischen in Deutschland wieder, aber wir lernen. Gut, gehen wir mal am Text weiter. Was hat Jesus den Jüngern gesagt? Am Abend dieses Tages der Woche, als die Jünger versammelten und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Das war direkt nach der Kreuzigung. Die Jünger hatten sich da versteckt. Und Jesus sagt ihnen, Friede sei mit euch. Und dieser Friede ist ein ganz anderer Friede, den die Menschen damals kannten und teilweise den wir auch heute nicht kennen. Jesus hatte da seine Wunden gezeigt, hat gesagt, es ist euch alles vergeben. Es ist alles vergeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Alles vergeben. Wir haben einen Hauskreis gemacht, das muss ich ja eintragen. Ein Nachbar stand auf der Mauer und schrie mich an. Pastor, hau hier ab, ich habe eine Pistole, ich bringe dich um. Der schrie die ganze Straße zusammen. Dann kamen sie alle dann da. Dann kamen 5 Polizisten bei uns ins Haus und meinten, oh, mach bitte keinen Ärger. Ihr seid ja registriert bei Ankara. Wir wollen keine politischen Probleme haben. Und da habe ich dem Polizisten nur gesagt, ich habe ihm vergeben. Da guckte der mich an und meinte, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du diesem Mann vergeben? Du hast doch alle Rechte, da jetzt was zu machen. Und da habe ich ihm gesagt, Jesus hat mir alles vergeben. Da kann ich ihm diese Kleinigkeit auch vergeben. Seitdem bin ich mit dem Polizisten ganz viel im Gespräch. Letztens habe ich Ärger mit dem Polizeischiff bekommen. Der hat mir gesagt, du warst schon lange nicht mehr her, komm mal vorbei, ich möchte Tee mit dir trinken, ich möchte mehr von deinem Gott lernen. Gott ist so gut, der macht aus so vielen Sachen so tolle Sachen. Gut, das hatte er gesagt in diesem Vers, Friede sei mit euch. Welchen Frieden gab er? Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sie nicht. Den Frieden, den die Welt gibt, damit können wir nicht viel anfangen. Aber den Frieden, den Jesus uns gegeben hat, er hat uns so einen Frieden gegeben. Wir haben so einen Spaß, wir haben so eine Freude. Wir zeigen es meistens nur zu wenig. Und wir dürfen richtig Freude haben. Aber Jesus weiß ganz genau bei dem Kathos, das gilt ja für uns heute auch noch, er sendet uns so, wie er gesandt wurde. Das können wir nicht. Darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Noch vor der Himmelfahrt, noch vor dem Sendungsauftrag hat Jesus gesagt, ich nehmt hin den Heiligen Geist. Er sprach und blies sie an. Das weiter, in demselben Kapitel. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und wen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Der hat uns eine Macht gegeben. Der kleine Polizist kann die Macht ausnutzen. Aber wir dürfen genau so sein wie Jesus. Denn er hat uns gesagt, er sendet uns so. Was hat Jesus alles gemacht? Er hat geheilt. Er hat den Leuten vergeben. Da sind so viele Wunder in der Bibel. Und diese Bibelstelle sagt ganz klar, wir können das genauso machen. Er hat Tote auferweckt. Warum machen wir das nicht? Warum glauben wir das so wenig? Jesus hat uns das gesagt. Und ihr könnt genau das tun, was ich getan habe. Und er hat sogar noch mehr gesagt. Er wird noch größere Dinge tun als ich. Wir können sogar größere Dinge tun. Da gibt es also diese berühmte Geschichte, wo man eigentlich die Welt wieder neu gestalten kann. Ich möchte nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, durch ein Gebet die Alpen ins Mittelmeer zu versenken. Aber das hat Jesus uns gesagt. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Warum tun wir uns damit so schwer? Ich möchte euch richtig Mut machen. Glaubt daran, was in der Bibel steht. Wir erleben das. Wir haben Heilungen erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen frei wurden. Die Güldin, von der Katharina erzählt hat, die hat ihren Ehemann verprügelt. Die ist sowas von friedlich geworden. Warum glauben wir so wenig, was Jesus uns dazu gesagt hat? Weil er hat uns gesagt, wir sollen genau so sein wie er. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Genau damit können wir los. Ganz wichtig ist dabei, das ist für mich einer der wichtigsten Verse überhaupt in diesem Jahr geworden, 2. Korinther 19, 12, 9 bis 10. Und er tat, und er hat alles zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Ich bin so gerne schwach bei Gott. Ich bin so gerne schwach bei Gott. Ich kann dem Mann, der mir die Morddrohung gemacht hat, vergeben. Ich bin 3-mal habe ich Morddrohung gekriegt. Ich kann den Menschen vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Und das wirkt mehr als 1000 Worte. Wenn es dem Moslem gut geht, strahlt er auf. Wenn es uns gut geht, dem Christen, den Atheisten, dann zeigen wir, warum das alles so gut ist bei uns. Weil ich an keinen Gott glaube, geht es mir so gut. Habe ich mein Rhein-Endhaus, meine 1,5 Kinder, meinen VW Passat und den Dackel. Weil es dem Moslem so gut geht, guck mal, weil ich an Allah glaube, darum geht es mir so gut. Dem Hinduisten, dem Buddhisten, den Atheisten, uns Christen. Wir jetzt können das dann zeigen, dann trauen wir uns ein bisschen mehr. Aber was passiert, wenn es einem schlecht geht? Der Moslem macht die Tür zu, das kennen wir. Der Buddhist, der macht die Tür zu. Der Atheist macht die Tür zu. Was macht der Christ? Er macht die Tür zu. Und das ist ein Fehler. Gerade da werden wir attraktiv für die Menschen. In der Türkei, im Nahen Osten und auch in Deutschland. Die Menschen wollen sehen, lebt er das, was er predigt? Oder predigt, ist es nur ein Prediger mehr? Und dazu möchte ich euch den Mut machen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Da muss man sehr tiefes Gottvertrauen haben. Den Menschen reingucken lassen in mein Leben, wenn es mir schlecht geht. Ich bin 80% schwerbehindert, ich habe den Dickdarm verloren, ich habe eine chronische Bronchitis, alles Mögliche. Aber ich habe gelernt, dann die Tür aufzumachen, dass die Menschen dann reingucken können. Und genau das erleben wir in der Türkei auch. Sie kommen und sagen, das ist etwas anderes, sowas haben wir noch nie erlebt. Wir kennen Prediger, aber wir kennen niemanden, der das zeigt. Der das zeigt, dass er das lebt, was er uns predigt. Ich mache euch den Mut, das könnt ihr und das dürft ihr. Zum Schluss nur noch eine Geschichte, warum könnt ihr das? Kennt ihr alle? Da war die große Bergpredigt. Da hat Jesus dann Brot und Fische vermehrt. Und das ist eine Warmklimakultur da unten. Die sind euphorisch. Die Bibel ist in dem Kontext geschrieben. Die Juden damals, die Apostel, waren genauso euphorisch wie die Türken auch. Und ihr kennt die Geschichte. Das war dann ganz viel. Und ihr könnt mir glauben, die haben da gestanden auf dem Berg. Ja, der hat sich endlich gezeigt. Mein Meister hat sich gezeigt, wie mächtig er ist. Hurra, hurra, hurra. Könnt ihr mir von glauben? Die haben getanzt, die haben gejubelt, die haben geschrien. Das können die da unten. Die sind sehr laut. Dann gehe ich mal drüber weg. Ihr sollt ja mir zuhören. Was passierte dann? Jesus hat sie aufs Boot geschickt. Hat gesagt, so, ihr fahrt schon mal vor. Ich gehe auf den Berg oben zum Beten. Und dann hat er sich das angeguckt. Und er sah, dass sie sich abplagten. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Das erste Mal, wo ich die Geschichte mir durchgelesen habe, gerade in Markus, hat mir die Frage gestellt, Jesus, warum machst du das? Warum schickst du deine Jünger einfach auf dem See? Du weißt doch, dass der Sturm da kommt. Jesus möchte uns immer mal wieder prüfen. Wer eine Ausbildung gemacht hat, der weiß, es gibt Zwischenprüfungen, es gibt Endprüfungen. Und Jesus möchte uns immer mal wieder prüfen. Jesus sah, obwohl er hinten am Ufer war, noch betend. Er sah, dass sie sich beim Rudern abplagten. Es war um die vierte Nachtwache. Das heißt also, nach der israelischen Rechnung, von 6 bis 6 war Tag, von 6 bis 6 war Nacht, die vierte Nachtwache alle 3 Stunden. Es war in der Nacht von 3 bis 6 Uhr. Das heißt, es ist stockdunkel da unten. Die sind 9 Stunden gerudert. Jesus sah es immer noch, obwohl er da am Berg war. Er sieht auch euch. Er sah es. Und er kam zu ihnen und wollte an ihnen vorübergehen. Warum? Denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Da steht er weiter in der Bibel drinne. Und wir haben die Türken kennengelernt. An der roten Ampel stiegen sie aus, 8 Leute aus 2 Augen und hauten sich so lange ins Gesicht, bis die Ampel wieder grün wurde. Sie stiegen ein und fuhren weiter. Emotionsgeladene Menschen, das waren die Jünger mit Sicherheit auch. Und ich kann mir vorstellen in dem Boot, Petrus, was machst du da für einen Blödsinn, das muss doch da hin. Oh, Johannes, hör doch mal auf, geh doch mal da hinten hin. Die haben sich angekeift, die haben sich angegiftet. Ihr Herz war verhärtet, sie waren hart. Sie haben nichts daraus gelernt. 9 Stunden vorher haben sie gesagt, unser Meister, wow, ist der Größte. 9 Stunden später haben sich angeschnauzt, haben sich angegiftet, haben sich angegriffen. Und was steht in der Geschichte drinne? Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf den See und wollte an ihnen vorübergehen. Habt ihr das schon mal gelesen? Meistens liest man ja, Petrus geht ja dann raus aus dem Boot und sowas und sie waren erschrocken. Aber es steht im griechischen Text wirklich drin in Markus und er wollte an ihnen vorübergehen. Warum wollte Jesus wohl an seinen Jüngern vorübergehen? Es ist nur eine einzige Prüfung, die sie hätten bestehen müssen. Sie haben gelernt, was Jesus kann. Sie sind in ihr altes Muster zurückgefallen und waren nicht bereit, Jesus ins Boot einzuladen. Und das müssen wir lernen und das müsst ihr vielleicht auch lernen. In jeder Situation, wenn es gut ist, wenn es schlecht geht, Jesus ins Boot reinladen. Wie es im Korintherbrief steht, im Schwachen möchte ich mächtig sein. Wenn es mir schlecht ging in Deutschland, ich wusste, welcher Anwalt da war, welcher Arzt da war, zu welchen Freunden ich hingehen sollte, was ich machen konnte. Und irgendwann kam das Zubrot Jesus noch oben drauf. Habt die Demut in allen Situationen und sagt, Herr, im Schwachen bist du mächtig, ich bin sowas von schwach, komm zu mir ins Boot. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, Jesus wäre an ihnen vorübergegangen und Jesus würde auch an mir vorübergehen, wartet am anderen Ufer, bis ich total durchgeschwitzt, abgearbeitet und genervt da ankomme und Jesus hat mir dann gesagt, ja, wenn du es das schwer machen willst, musst du selber rudern. Und nachdem Jesus ins Boot hineingekommen war, war der Wind vorüber, es war still. Schafft das bitte. Seid transparent. Gebt alles Jesus hin und ladet ihn ein. Egal, welche Position ihr habt. Egal, wie wichtig ihr sonst auch irgendwo seid. Wenn ihr Bürgermeister seid, ich weiß es nicht, wer ihr alles ist, ob ihr Ärzte oder Sonstiges seid. Jesus möchte ins Boot eingeladen werden. Und er kommt nur ins Boot, wenn ich sage, ich kann nichts. Denn meine Aufgabe, das lernen wir in der Türkei, ist nur 2%, und das kann jeder von euch, 2% Dienst. Die 2% Dienst sind, ich gehe hin, ich gebe Zeugnis, jeder Türke möchte Gebet haben, ich darf für sie beten, ich darf sie salben, ich lege ihnen die Hand auf und sage, jetzt bist du dran mit 98% der Arbeit und ihr werdet die Wunde erleben. Ihr werdet die Wunde erleben. Ihr macht 2%, Jesus 98%. Macht es nicht umgekehrt. Operative Hektik ersetzt geistliche Windstille. Denn du kannst auf dem Weg sein und leiden und du kannst auf dem Weg sein und es dir gut gehen. Es sind immer wieder Prüfungen, aber lade Jesus immer ins Boot ein. Achte darauf, dass er nie an dir vorbeigeht. Und das funktioniert so. Ein jeder Mensch soll schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sein. Ich habe mit ganz vielen Cholerikern in der Türkei zu tun. Sie fangen ganz schnell mit dem Zorn an. Und nach 3 Tagen später erklären sie mir, warum sie mich umgehauen haben, so nach dem Motto. Nein, das ist unsere Aufgabe. Vertrauen wir Gott, hören dem Menschen zu, begegnen dem Menschen auf Augenhöhe. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Im Schwachen ist Jesus mächtig. Wollt ihr schwach sein? Ich möchte schwach sein. Ich möchte, dass Jesus stark ist, dass Jesus sich verherrlicht, dass die Gemeinden mehr wachsen, dass am Ende der Zeit, am Ende der Tage neben mir ganz viele Türken stehen und Jesus anbeten. Mehr möchte ich nicht sein. Ich möchte einfach nur ein positiver Mosaikstein im Leben der Menschen sein. Negative gibt's genug. Amen.